Für mich persönlich, naja, die Bravo hat mich auch in meiner Jugend ein Stück weit begleitet. Also ich bin selbst 1968 geboren und habe dann in meiner Jugendzeit 70er, 80er Jahre so ein bisschen dann die Bravo auch mitbekommen. Die war damals bei den Eltern nicht sehr begehrt. Und es war schon so, dass insbesondere die Aufklärungsseiten, die Dr. Sommer-Seiten, schon also für uns Jugendliche damals auch interessant waren, weil eine offizielle Aufklärung ja kaum stattfand, noch in dieser Zeit. Und insofern hatte die Bravo schon ihre Reize und auch natürlich, um irgendwie Klatsch und Tratsch über diverse Stars und Sternchen zu erfahren. Und deswegen war die Bravo auf jeden Fall bekannt.
Sie sind jetzt auch Mitbegründerin des Archivs der Jugendkulturen und haben da auch einen Bestand an Ausgaben der Bravo-Zeitschriften in diesem Archiv. Woraus entstand diese Zeitschrift eigentlich ursprünglich in den älteren Ausgaben und wie sah der Start aus?
Genau, also wir haben fast alle Ausgaben der Bravo bei uns im Archiv. Also wir beschäftigen uns ja generell mit der Geschichtsentwicklung von Jugendkulturen, von Pop- und Subkulturgeschichte. Und da gehört die Bravo natürlich auch dazu, weil die Bravo natürlich auch ein Spiegel ist über die Zeiten, wann, wie, über was, in welcher Form auch berichtet wurde, jetzt in den Mainstream-Medien. Bravo ist ja ein Mainstream-Medium. Und sie ist als solche von der Idee eigentlich auch entstanden. 1956, der Kolumnist Peter Böhnisch und der Verleger Helmut Kindler hatten sich überlegt, eine Zeitschrift auf den Markt zu bringen, die sich direkt an jüngere Zielgruppen richtet, weil sie auch erkannt hatten, dass es dafür jetzt einen eigenen Markt gab. Also das war vorher ja noch gar nicht so vorgesehen. Und dann gab es eben die Wirtschaftswunderzeiten und die Jugendlichen hatten auf einmal Taschengeld. Die hatten Möglichkeiten, also sich selbst irgendwie einzukleiden, Platten zu kaufen, ins Kino zu gehen. Und die fingen am Anfang erstmal an mit der Bravo als Konzept, eine Zeitschrift, so hieß die auch im Untertitel, für Film und Fernsehen ins Leben zu rufen. Später haben sie das 1957 schon erweitert, Film, Fernsehen und Schlager, und dann haben sie es ganz weggelassen, Untertitel, weil sie eben festgestellt haben, dass das einfach generell, also weitgehend Popkultur ging, über was sie berichten wollten. Und haben damit tatsächlich auch den Nerv der Zeit getroffen. Also die wurde sehr gut angenommen. Also die haben mit einer relativ hohen Auflage für damalige Verhältnisse schon gestartet. Und die Auflage schnellte dann ja auch über einige Jahrzehnte sehr in die Höhe. Und die Idee war eben, den Jugendlichen genau das irgendwie sozusagen nahezubringen. Also die Welt des Pops und das natürlich, also auch, dass sich das natürlich auch verkauft. Es war natürlich ein Verkaufsmodell. Es ging also nicht darum, ja, das Projekt ins Leben zu rufen, indem man die Bravo schuf für die jungen Menschen. Dann kam in den 60er ja natürlich die Aufklärungsseiten hinzu, die das Ganze nochmal sehr viel attraktiver gemacht hatten. Beziehungsweise Ende der 50er Jahre dann auch die Idee mit dem Starschnitt. Das war natürlich auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. 1959 ist der erste Starschnitt erschienen, also um eine Leserbindung auch herzustellen an die Zeitschrift. Also Zeitschrift für Zeitschrift ein Puzzleteil eines dann letztlich in Lebensgröße dargestellten Stars.
Sie sagen, es hat den Nerv der Zeit getroffen und die Bravo verzeichnete ja in den ersten Dekaden ihre Existenz ja auch einen rasanten Anstieg an Verkaufszahlen, was Sie auch gerade geschildert haben. Und Sie haben auch die Aufklärungsseiten erwähnt, aber diese Aufklärungsseiten waren auch nicht immer unproblematisch, oder?
Ja, es gab ja auch Indizierungen, es gab auch teilweise ein bisschen problematische einseitige Darstellungen, trotzdem waren die schon sehr wichtig. Also das war schon, also für die damalige Zeit waren die schon recht revolutionär. Die sind ja zunächst von der Schriftstellerin Marie-Louise Fischer betrieben worden von 1964 bis 1969. Dann hat das Martin Goldstein oder Dr. Sommer übernommen. Also Marie-Louise Fischer hat auch unter Pseudonym Dr. Kirsten Lindström oder Dr. Christoph Vollmer veröffentlicht. Martin Goldstein dann als Dr. Sommer. Der hat das bis 1984 gemacht. Und das war schon so, also das weiß ich von Martin Goldstein auch persönlich, weil ich ihn persönlich kennengelernt habe noch. Dem war das schon sehr wichtig, dass junge Menschen einen anderen Zugang zu Sexualität und Sexualitäten, zu sich selbst, zu ihrem Körper entwickeln. Und das war auch dringend notwendig, weil das in der offiziellen Variante ja gar nicht vorgesehen war in den Erziehungsplänen und Lehrplänen der Schulen oder von Seiten der Eltern.
Sie haben ihn kennengelernt, haben Sie gerade gesagt. Wann ist das denn passiert?
Ja, Martin Goldstein hat sich tatsächlich im Rahmen unserer eigenen Ausstellung, also wir haben im Jahr 2006 auch eine Wanderausstellung kreiert, also als Archiv der Jugendkulturen, 50 Jahre Bravo, unabhängig vom Bauer Verlag. und haben also unsere eigene Ausstellung gemacht, also mit einem kritischeren Blick auf die Bravo und einem kritischen Blick auf 50 Jahre Jugendkulturen, also diese Dekade, also auch kritisch beleuchtet. Und Martin Goldstein fand das gut. Der hat sich also auch dafür begeistert, also diese Ausstellung mit uns dort zusammen zu machen und hat sich im Rahmen unserer Ausstellung tatsächlich auch geoutet. Bis dahin wusste offiziell niemand, wer Dr. Sommer eigentlich war. Und er hat im Rahmen unserer Ausstellung auch Workshops gegeben für Jugendliche zum Thema Sexualität. Er war 80 Jahre alt. Das war wirklich sehr beeindruckend, ihn nochmal zu erleben, und hat bei uns im Archiv auch seine letzte Publikation veröffentlicht, also seine letzten gesammelten Schriften zum Thema Jugend und Sexualität.
Also schon eine enge Bindung. Wenn wir jetzt noch ein bisschen zurückgehen in der Zeit, Sie haben das eben schon angeschnitten, aber wie würden Sie die Bedeutung der Bravo für die Jugend und Gesellschaft in dieser Zeit einordnen? Ich denke mal, die Aufklärungsseiten sind da auch nicht ganz unwichtig.
Naja, das ist ein Wechselspiel gewesen. Die Bravo hat natürlich profitiert davon, dass sie ein Verkaufsmodell war, also für den Verlag, ne? Also dass sich mit der Bravo gut Geld verdienen ließ. Auf der anderen Seite hatte die Gesellschaft damals, also gerade mit den Aufklärungsseiten oder den Jugendlichen, einen Vorteil, dass sie eine Möglichkeit hatten, Briefe an die Bravo zu schreiben, ihre Bedürfnisse, Belange zu schildern. Und die Bravo hatte auch den Anspruch, alle diese Briefe tatsächlich zu beantworten. Also auf jeden Fall hat Martin Goldstein das auch gesagt. Das war ihm ganz wichtig, dass das wirklich beantwortet wird, dass die Jugendlichen da auch ernst genommen werden. Und es war natürlich ein Zugang zu popkulturellen Welten auch, also weil die Bravo damals ein ganz wesentlicher, sehr populärer Medienkanal war, um das auch kundzutun. Also heutzutage ist das ja anders, da gibt es ja viel mehr andere Angebote, Informationsmöglichkeiten, aber das war natürlich in den 50er, 60er Jahren so in der Form noch gar nicht gegeben. Ansonsten hat die Bravo politisch also sich sehr zurückgehalten, also politisch-gesellschaftliche Themen sind in der Bravo ja nicht wirklich vorgekommen. Das kann man eigentlich nicht sagen.
Es gab ja allerdings auch einen Umschwung. Die Bravo verlor gegen Ende der 90er und gerade gegen Ende der 2000er oder in den 2000ern wieder an Relevanz. Woran liegt das Ihrer Meinung nach?
Das liegt an der generell veränderten Medienlandschaft. Natürlich hat die Bravo grundsätzlich Konkurrenz bekommen. Es sind seit den 50er oder 60er Jahren des letzten Jahrhunderts viele weitere Zeitschriften auf den Markt gekommen, die sich teilweise ganz, ganz bestimmte Musiksparten gerichtet haben oder Fernsehserien oder whatever. Also wenn man an einen Kiosk geht, an einen gut sortierten, sieht man ja auch heute noch eine ganze Reihe von Zeitschriften für die unterschiedlichen Interessen. Und da ist die Bravo und konnte das gar nicht mehr alles allein bündeln und zusammenführen, wie ihr das vorher gelungen war, mangels einfach auch Konkurrenzblättern. Zum anderen hat sich natürlich die ganze Medienlandschaft verändert und wir haben Social Media, das gab es damals nicht. Es gibt jetzt viel mehr unmittelbare Möglichkeiten, sich zu informieren, zum Beispiel über die ganzen Social Media Kanäle der Stars. Also man muss nicht mehr die Bravo abwarten, um zu wissen, was irgendwelche Stars sozusagen gerade aktuell machen und wie es denen geht und was ihre, was weiß ich, ne, Liebesgeschichten angeht oder wo sie sich wie in welcher Form geäußert haben. Also das brauchen junge Menschen heutzutage nicht mehr. Das hat die Bravo natürlich da in der Hinsicht auch dann bitter erwischt.
Ja, allerdings geht ja die Printausgabe der Bravo zurück. Das kann man ziemlich gut beobachten. Sie hat sich aber auch sehr in den Online-Bereich verlagert, nach dem, was ich gelesen habe. Wie schätzen Sie das ein? Kann das der Bravo so, auch wenn sie sich komplett von Print auf Online verlegt, aus der Patsche helfen?
Also das hilft dir natürlich erstmal ein Stück weit, weil auch die Online-Präsenz natürlich auch über Werbung funktionieren und entsprechend dort also auch Werbeeinnahmen möglich sind für die Bravo. Also das ist ja ein Geschäftsmodell, also ein kommerzielles, und sie muss natürlich sehen, wie sie ihre Einnahmen generiert. Das funktioniert eine Zeit lang, also oder in einem gewissen Umfang, aber nicht so umfänglich, wie man das vergleichen könnte in den früheren Jahrzehnten, weil es gibt eben für Menschen, die sich heutzutage im Internet bewegen, so viele andere Möglichkeiten, sich zu informieren. Und was auch noch mal schneller geht, als wenn es redaktionell aufbereitet wurde, das ist halt so ein bisschen der Kampf um die Zeit. Wer ist schneller? Und das ist natürlich schneller, wenn eine Person, über die man mehr erfahren möchte, oder eine Musikgruppe, wie auch immer, eine Band, wenn man dort direkt auf deren Kanäle geht und nicht erst über die Bravo wartet, abwartet, bis es dort aufbereitet wurde. Also insofern gibt es bestimmt Leser und Leserinnen, die auch sich über die Bravo-Kanäle informieren, vernetzen, teilen, liken, wie auch immer. Aber das heißt nicht unbedingt, dass man dort in großer Anzahl die Leute, die Menschen binden kann.
Welche gesellschaftliche Bedeutung, wenn überhaupt, würden Sie anhand dieser Sachen dann Jugendzeitschriften wie der Bravo, wie gesagt, die Bravo ist ja heute auch nicht mehr alleine, heutzutage noch beimessen? Es gibt sie ja noch.
Es gibt sie noch und es gibt auch Zeitschriften, die auch gezielter und intensiver und tiefergehend auf die Belange von Jugendlichen eingehen. Und das hat, denke ich, eine größere Chance, weil Jugendliche sich ja auch noch mal mit anderen Themen beschäftigen als das, was die Bravo veröffentlicht. Also Stichwort Klimajugend. Und wir haben eine Generation gerade, die sich auch mit politischen Themen beschäftigt, die wieder stärker politisiert ist und die auf dieser oberflächlichen Popschiene alleine also sich nicht damit zufrieden geben wird. Also insofern haben da Medien, die tiefer gehen, die auch das tiefer beleuchten, beziehungsweise auch Medien, die einen hohen Authentizitätscharakter haben, also größere Chancen bei jungen Leuten, denke ich.